die Geschichte für dich.
Hallo und herzlich willkommen, sagt dir Bettina Koop aus dem Studio von ZB30. Heute hören wir eine weitere Folge aus dem Buch »Das Wunder beginnt« und wir dürfen schon gespannt sein, welche Folgen und Auswirkungen das Erscheinen von Mose und Aaron bei den Israeliten bewirkt. Wenn du die Geschichte aus der Bibel kennst, hast du schon eine Ahnung, um was es gehen könnte. Also suchen wir uns ein bequemes Plätzchen und verfolgen weiter die Geschichte Israels.
Zusammenfassung von der letzten Folge.
Die Israeliten, die nun als Sklaven für den Pharao in Ägypten schuften müssen, haben sich auf dem Versammlungsplatz eingefunden und Mose mit seinem Bruder Aaron erzählen ihnen, dass Gott sie beauftragt hat, sie aus Ägypten herauszuführen. Mit eigenen Augen erleben sie die Wunder, die Mose ihnen mit Gottes Kraft vorzeigt und wollen schon lieber heute als morgen das Land verlassen. Doch Mose sagt ihnen schon, dass es wohl ein langer Weg sein wird. Aber ein jeder soll zu Gott beten und sich vorbereiten, wenn Gott sagt, jetzt geht es los. Die Kinder Askar, seine Schwester Sarah, sein Freund Iru und die kleine Ella sind schon ganz kribbelig, wann es denn nun endlich losgeht.
Und weiter geht's mit der Geschichte.
Aber jetzt sollten wir schlafen gehen, morgen müssen wir wieder schwer arbeiten, sagte der Vater von Askar. Und abends werde ich euch von einem großen Wunder erzählen, das Jahwe damals für Josef getan hat. Oh ja, eine Geschichte, strahlte Sarah. Erzähl sie doch jetzt gleich. Aber der Vater schüttelte den Kopf. Wir beten noch miteinander, dann geht ihr zu Bett. Sarah kniete sich auf die Matte und hörte still zu, wie der Vater Jahwe für seinen Schutz dankte und für das Leben und alles Gute, was sie jeden Tag erleben durften. Und er bat Gott um eine ruhige Nacht. Dann küsste er seine Kinder und legte erst Askar, dann Sarah zum Abendsegen die Hand auf den Kopf. Bevor Sarah einschlief, murmelte sie: Mama, kommt Gott eigentlich zu uns herunter, wenn wir beten? Kommt er wirklich hierher in unsere Hütte und hört uns zu? Die Mutter lächelte. Unsere Gebete steigen zu ihm hinauf. Er hört jedes einzelne Wort und er zählt jedes Haar auf deinem Kopf. Er kennt dich ganz genau und er mag dich. Was ist das größere Wunder, Papa? Fragte Sarah, als ihr Vater am Abend ins Haus trat. Sie sprang auf ihn zu. Josua hob sie auf und schwang sie durch die Luft. Welches größere Wunder, mein Schatz? Dann setzte er sie ab und begrüßte Mama. Oh, riecht das gut hier drin. Was gibt's zum Abendessen? Ach, nur Mais und Reisbrei mit Rosinen und Nüssen, sagte die Mutter und schöpfte dampfenden Brei in Schüsseln. Aber ich habe etwas Kardamom und etwas Koriander aus dem Garten darüber gestreut. Das Wunder, Papa, das Wunder, von dem du gestern Abend vor dem Schlafengehen gesprochen hast. Sarah schürzte ihre Lippen zu einem Schmollmund. Du hast es vergessen. Papa lachte. Ich erzähle es euch gleich nach dem Abendessen. Mama muss heute Abend ihren Korb zu Ende flechten und ich möchte ihr dabei helfen. Beim Essen können wir uns erzählen, was heute alles passiert ist. Schon bald kauerten alle wieder auf ihren Schlafmatten. Die Mutter flocht an ihrem Korb weiter. Das größte Wunder geschieht, wenn sich ein Mensch innerlich ändert, begann der Vater. Es wird auch ein großes Wunder sein, wenn wir endlich frei sind und dann Josefs Knochen nach Kanaan bringen können. Aber ich staune noch viel mehr darüber, wie Josef seinen Brüdern vergeben konnte. Diese Veränderung hat Jahwe fertiggebracht, als Josef dazu bereit war. »Wie meinst du das?«, fragte Askar. »Erinnere dich daran, wie Josef von seinen Brüdern als Sklave verkauft wurde. Der Junge musste viele Jahre als Sklave schuften. Als dann die Brüder nach Ägypten kamen und Korn kaufen wollten, hätte er sich für ihre Grausamkeit rächen können. Er hatte die Macht dazu. Tötete er diese brutalen Männer oder machte er sie zu Sklaven, wie sie es verdient hätten? Asgard schaute seine Fußzehen an und seufzte. Nein, ich glaube nicht. Er machte genau das Gegenteil. Papa sammelte eine Handvoll trockene Binsenblätter und tauchte sie in die Wasserschüssel. Er drehte die Blätter um und tauchte sie noch einmal gründlich unter, damit sie weich und biegsam wurden. Josef ließ sich von Gott die Kraft zur Vergebung schenken. Diese Kraft wird immer viel stärker sein als Rache. Aber seinen Brüdern tat es inzwischen bestimmt leid, protestierte Askar. Vergeben ist einfach, wenn die Täter um Verzeihung bitten und all das Schlimme vorbei ist. Ja, aber Josef litt immer noch unter den Folgen ihrer bösen Tat. Vergebung macht eine Untat nicht ungeschehen, erinnerte sein Vater. Er hat viele Jahre ohne seinen geliebten Vater leben müssen. Das waren verlorene Jahre, die ihm keiner ersetzen konnte. Er hatte keine Ahnung, ob er seinen Vater jemals wiedersehen würde. Denn Jakob war schon ein alter Mann gewesen, als Josef verschleppt wurde. Askar nickte zögernd. Er kehrte nie wieder zurück, um in dem Land zu wohnen, das sein Vater ihm damals in Kanaan versprochen hatte, erzählte der Vater weiter. Er konnte nur darauf vertrauen, dass Jahwes Versprechen an Abraham eines Tages wahr werden sollte. »Welches Versprechen meinst du, Papa?« fragte Sarah. »Gott hatte versprochen, dass das Land Kanaan eines Tages Abrahams Familie gehören würde. Deshalb wollte Josef unbedingt in Kanaan begraben werden, auf dem Grundstück, das ihm sein Vater Jakob geschenkt hatte. Seine Gebeine sollten nicht in Ägypten bleiben.« Das Versprechen wurde an Isaak und Jakob weitergegeben und später auch an Jakobs Söhne, also Josef und seine Brüder. Als er damals entführt und als Sklave nach Ägypten gebracht wurde, war er 17 Jahre alt. Aber schon damals glaubte er ganz fest an Gottes Versprechen. Askar, schau dir mal diese Blätter an, sagte die Mutter abrupt. Sie zog eine Handvoll Blätter vom Boden der Wasserschale. Sie sind seit gestern eingeweicht. Jetzt kann ich sie zusammenflechten. Was ist der Unterschied zu den trockenen Blättern, die Papa gerade erst in die Schüssel gelegt hat? Askar untersuchte die eingeweichten Blätter. Die hier sind schwer. Die frischen Blätter sind noch leicht und halb trocken. Er nahm ein trockenes Blatt von oben, das noch auf dem Wasser schwamm. Das hier fühlt sich an wie Papyruspapier, aber die schon längere Zeit eingeweicht waren, fühlen sich eher wie nasse Lappen an. Sie sind weich und leicht zu biegen. »Warum weichen wir also die Blätter ein?«, fragte die Mutter. »Ich weiß es«, meldete sich Sarah zu Wort. »Wenn wir sie nicht einweichen, reißen und brechen sie leicht. Trocken kann man sie nicht flechten.« »Genau«, sagte die Mutter und strich Sarah übers Haar. Als das Wasser von ihrer Hand auf Sarahs Nase tropfte, mussten alle kichern. Die Blätter, die gerade erst frisch ins Wasser gelegt wurden, sind noch brüchig. Trockene Blätter brechen und ruinieren den Korb. Mama zog ein weiches, durchnässtes Blatt aus dem Bündel und gab den Rest in die Schüssel zurück. Gut eingeweichte Blätter sind wie Menschen, die darauf vertrauen, dass Jahwe gut ist. Sie durchtränken ihre Herzen mit seinen Versprechen. Wenn ihnen etwas Schlimmes passiert, ist das natürlich ein großer Stress für ihr Vertrauen. Aber sie reden weiter mit Jahwe und glauben an ihn. Sie vertrauen darauf, dass Jahwe mächtig und liebevoll ist. Er kann etwas Gutes aus dem Bösen machen. Sie wissen, dass er am Ende alles wieder reparieren wird. Sie schwieg einen Moment und nahm ein neues, weiches Blatt aus der Schale. Das flocht sie vorsichtig in den Strang ein und verband ihn mit den anderen Blattfasern. Bis dahin warten sie geduldig, bis es wieder besser wird. Sie klagen ihm ihren Kummer, aber danach werden sie wieder ruhig. Josef hatte seine Gedanken und Gefühle mit den Versprechen Jahwes gefüllt, schon bevor er nach Ägypten geschleppt wurde, erklärte der Vater. Josef hörte mit dem Vertrauen zu Gott nicht auf, als es für ihn hart und unbequem wurde. Weil er an den Verheißungen festhielt, konnte ihn Gott zu einem großen und wichtigen Mann machen. Er war innerlich weich, verstehst du? Als hätte er sein Herz in Gottes Liebe eingeweicht. Deshalb konnte er seinen Brüdern vergeben, bevor sie ihn um Verzeihung gebeten hatten. Er wusste ja, dass Gott am Ende alles in Ordnung bringen würde. Ihm war völlig klar, dass Gott aus dem Verbrechen seiner Brüder etwas richtig Gutes gemacht hatte. Er hatte vielen Menschen das Leben gerettet. »Schaut euch mal dieses trockene Blatt an«, sagte die Mutter und hob ein Blatt vom Boden auf. »Wenn ich drauf drücke, was passiert dann?« Die Kinder sahen, wie das Blatt an der Druckstelle zerbrach. Wer sich nicht von Gottes Versprechen weich machen lässt, sich im Vertrauen in sie hineinlegt und einweichen lässt, der kann schlimme Zeiten nicht überstehen. Wenn sein Glaube auf die Probe gestellt wird, bricht er. Solche Menschen werden bitter und wütend. Sie schimpfen herum, sie klagen andere an und wollen sich rächen. Sie können das Böse, das man ihnen angetan hat, nicht loslassen und verzeihen. Sie denken, sie müssten selbst für den gerechten Ausgleich sorgen. Sie glauben nicht daran, dass Jahwe am Ende alles gerecht und fair machen wird. Josef hat an Jahwes Versprechen geglaubt, dadurch haben sich seine Gefühle verändert. Und auch das, was Josef von sich selbst dachte, erklärte der Vater. Josef lebte fast 100 Jahre lang in Ägypten und wurde zum Teil auch zum Ägypter. Aber wegen der Verheißungen, die Jahwe Abraham gegeben hatte, sah er Kanaan als seine wahre Heimat an. Aber nicht, weil es dort so wunderbar für ihn gewesen war. Seine Brüder hatten ihn oft schikaniert. Doch Josef vertraute darauf, dass dieses Land dem Volk der Israeliten gehören würde. Sein Vater Jakob hatte seinen Glauben bewiesen. Er wollte im versprochenen Land begraben werden. Josef wollte das auch. Deshalb befahl er am Ende seines Lebens, dass wir seine Gebeine nach Kanaan zurückbringen sollen. Allerdings sollte das nicht gleich nach seinem Tod passieren, fügte die Mutter hinzu. Er hätte ja seinen Leichnam in der Höhle Machpela neben seinem geliebten Vater Jakob bestatten lassen können. Aber nein, Josef wollte sicher sein, dass sich die Nachkommen immer an eines erinnern. Wisst ihr woran? Dass Ägypten nicht unsere wirkliche Heimat ist? Askar sah sie fragend an. Genau, krähte Sarah, uns gehört das Land Kanaan. Askar konnte das Lächeln in der Stimme seiner Mutter hören, als sie weitersprach, auch wenn er ihr Gesicht in der Dämmerung nicht mehr erkennen konnte. Du siehst also, dass Josef schon vor fast 400 Jahren an uns gedacht hat. Und weißt du was? Auch Jahwe denkt an uns. Askar holte tief Luft. Das ist spannend. Wir wissen jetzt schon, wie die Geschichte weitergeht, weil Jahwe uns etwas versprochen hat. Dabei erfüllt Gott seine Versprechen meist auf einer Reise und selten als ein einziges Ereignis, meinte Josua. Wir denken an seine Verheißungen und bereiten uns auf das vor, was vor uns liegt. Und seine Mutter fügte hinzu, wir müssen auf Jahwes Liebe vertrauen, ganz gleich, was passiert. Andere werden uns niederdrücken und beugen wie eine Binse. Doch unser Glaube wird nicht zerbrechen, weil wir in Gottes Verheißungen eingeweicht sind. Trotzdem ist unsere Reise ein Abenteuer. Vielleicht genauso gefährlich wie Josefs Weg. Das Gefühl habe ich auch, seufzte der Vater. Kaleb und ich werden zusammen mit Mose und Aaron und den anderen Ältesten zum Pharao gehen. Das wird echt ein Abenteuer. Hui, können wir mitkommen? Platzten Askar und Sarah gleichzeitig heraus. Bestimmt nicht, lachte Papa. Aber betet für uns. Ich werde euch alles haarklein erzählen, das ist doch klar. Und jetzt ist es Zeit zum Schlafen, sagte die Mutter. Sie stand auf, stellte den feuchten, halbfertigen Korb auf ein Regal in einer Ecke und griff nach der Schüssel mit Wasser und Blättern. Der nächste wichtige Schritt auf unserem Abenteuerweg führt uns alle auf die Matte. Schlaf ist wichtig. Wir beten noch miteinander und baden unsere Gedanken in Gottes Versprechen. In seiner Liebe sind wir ganz geborgen, wie die Binsenblätter in der Wasserschüssel. Nachgedacht. Welche Wunder sind für dich wichtiger? wenn außen etwas zu sehen ist oder wenn jemand innen weich und freundlich wird? Vergebung macht das Schlimme nicht ungeschehen. Ist eine Verzeihung echt, wenn du so tust, als wäre gar nichts passiert? Stelle dir vor, Gott würde dir eine Entschädigung geben für das Schlimme, das du erlebt hast. Für welches Erlebnis hättest du gerne eine Entschädigung? Hast du mit Gott schon darüber gesprochen? Der Vater schöpfte sich einen Löffel Linsen in seine Schale und riss ein Stück vom Fladenbrot ab. Dann hockte er sich im Schneidersitz auf seine Matte und sagte: Wir müssen wieder zum Glauben unserer Väter zurückkehren. Unser Vertrauen zu Jahwe muss wachsen. Die Mutter verteilte Linsen in die Schalen der beiden Kinder und nahm sich den Rest, der noch im Topf verblieben war. Nachdem der Vater für das Frühstück gedankt hatte, sagte er: Wir sollten wieder den Sabbat als heiligen Ruhetag feiern. Den Sabbat feiern? Was bedeutet das? Fragte Sarah mit großen Augen. Als Gott die Welt geschaffen hatte, reservierte er den siebten Tag als Ruhetag. Das war eine heilige Zeit, wo Gott mit Adam und Eva sprechen konnte, erklärte die Mutter. Mose wird uns das noch genauer erklären, sagte der Vater. Er hat gestern Abend beim Treffen mit den Ältesten darüber gesprochen. Was er sagte, hat mir eingeleuchtet. Wie feiert man denn einen Ruhetag? Fragte Askar. Du weißt ja, dass die Welt und alles ringsherum von Jahwe erschaffen wurde. Aber die Ägypter glauben, dass ihre Götter die Welt gemacht haben, murmelte Askar. Hast du schon mal eine Götterfigur beobachtet? Fragte die Mutter. Die können nicht hören, nicht sehen, nicht sprechen. Die sind von Menschen gebaut worden, aus Holz oder Stein oder Gold. Der Abyss-Stier ist aber lebendig, warnte Askar ein. Ja, aber glaubst du wirklich, dieses Tier könnte ein Gebet erhören oder einem Menschen aus seiner Not helfen? Askar schüttelte den Kopf. Nein, die Priester müssen ihn füttern und tränken und seinen Stahl ausmisten. Und das soll ein Gott sein? Krähte Sarah. Das glaube ich nicht. Wir glauben an einen Gott, der wirklich lebt und alles kann, sagte der Vater. Er schuf die Welt in sieben Tagen. Am sechsten Tag machte er zuerst den Adam und dann die Eva. Das war ihr Hochzeitstag. Am nächsten Tag gab Jahwe ihnen einen Urlaubstag. Da haben sie nicht gearbeitet. Sie haben zusammen den Paradiesgarten entdeckt und mit den Tieren gespielt und mit Jahwe geredet. Gott nannte diesen besonderen Tag Sabbat. Dieser Tag war für Gott und für die Gemeinschaft mit ihm reserviert. Askar stopfte sich ein Stück Fladenbrot in den Mund und kaute nachdenklich. Dann sagte er: Papa, das war damals, als Gott die Welt geschaffen hat. Aber warum sollen wir denn heute immer noch diesen Sabbat feiern? Jahwe will, dass seine Leute in jeder Woche den Sabbat als Festtag reservieren, erklärte der Vater. An diesem Tag sollen sie nicht arbeiten. Da haben sie Zeit für die Familie, für die Freunde und vor allem können sie in aller Ruhe über Gott nachdenken und miteinander über ihn sprechen. Askar aß seine Linsen auf, beugte sich vor und schaute in den Topf. Doch der war leer. Er seufzte und riss sich noch ein Stück vom Fladenbrot ab. Als er es gekaut und heruntergeschluckt hatte, fragte er: Aber Papa, wie soll denn das gehen? Wir müssen doch an jedem Tag arbeiten. Du musst Lehmziegel gießen und Mama muss Frau Schani im Haushalt helfen. Er warf seinem Vater einen fragenden Blick zu. Wird uns der Pharao jede Woche einen freien Tag geben? Junge, ich weiß nicht, wie das alles endet. Vielleicht kann Mose den arbeitsfreien Sabbat durchsetzen, wenn er mit dem Pharao spricht. Es ist auf jeden Fall die einzigartige Gelegenheit, Freundschaft mit Jahwe zu schließen. Eine Freundschaft muss wachsen, das braucht Zeit. Askar runzelte die Stirn. Der Pharao wird nicht gerade begeistert sein. Auch die Aufseher werden sich ärgern, obwohl sie ja dann auch einen freien Tag hätten. Jahwe kann Wunder tun. Er kann auch den Pharao dazu bringen, dass er einlenkt. Die Mutter zuckte mit den Schultern. Vielleicht kann Frau Schani akzeptieren, dass der siebte Tag für mich heilig ist. Ich werde dann an den anderen Tagen umso mehr arbeiten. Die Arbeit auf den Ziegelfeldern wurde bisher nur nachts für ein paar Stunden unterbrochen, sagte Askar. Der Pharao will eine große Stadt bauen, und zwar möglichst schnell. Ich bin gespannt, was er sagt, wenn die Ziegelarbeiter einfach nicht zum Dienst erscheinen. Der Vater wischte mit einem Stück Gerstenbrot die letzte Linse aus seiner Schüssel und steckte sich den Happen in den Mund. Dann sagte er fest: Wir leben nicht nur von Linsen und Fladenbrot. Gott hat uns das Leben geschenkt. Wenn er will, dass wir ihm zuliebe am Sabbat ruhen, damit wir Zeit für ihn haben, dann wird er uns dabei helfen, die Folgen zu tragen. Wir bitten ihn um seinen Rat und um Hilfe und dann tun wir das, was richtig und gut ist. Er griff nach seinem Gürtel, der aus einem groben Seil geflochten war, und wickelte ihn um die Taille. Komm, Askar, wir müssen los. Er sah aus dem Fenster und schätzte den Stand der Sonne ein. Die Wagen werden gleich losfahren. Ich möchte mich zu Kaleb setzen, damit wir unterwegs reden können. Askar schnappte sich noch ein Stück Gerstenbrot und sprang von seiner Matte auf. Ciao, Mama. Auf Wiedersehen, Sarah. Er umarmte die Mutter und wuschelte Sarah durch die Locken. Dann folgte er seinem Vater, der schon die Hütte verlassen hatte. Rasch liefen sie hinüber zu den Kutschen, in denen die Sklaven zu den Ziegelfeldern gebracht wurden. »Schau, Papa, da ist Iru mit seinem Vater!« Askar rannte los und sprang auf den Platz neben Iru, der hinten in der Kutsche saß. Josua setzte sich neben seinen Freund Kaleb. »Guten Morgen, Kaleb. Wie hast du geschlafen?« »Schlecht«, gestand Kaleb. »Wir haben lange darüber gegrübelt, wie wir den Sabbat heilig halten können.« »Wir auch«, sagte Papa. »Aber wir haben keine Wahl. Jahwe ist unser Herr und Gott und wir wollen auf ihn hören, egal was es kostet.« »Und es wird teuer«, murmelte Kaleb leise und schaute nachdenklich in die Ferne. Die Pferde zogen an, der Wagen ruckte und holperte die steinige Straße entlang. Askar zog den Kopf ein. »Teuer?«, fragte er und runzelte die Stirn. »Papa, wie viel wird das kosten?«, fragte Iru. »Wir haben doch nur wenig Geld.« »Ich glaube nicht, dass wir unseren Gehorsam mit Geld bezahlen müssen«, sagte Kaleb und presste die Lippen zusammen. »Aber Jahwe ist unser Gott und wir wollen tun, was richtig ist.« Er lächelte traurig und zog Iru zu sich heran. »Ich habe gestern Abend lange mit deiner Mutter gebetet und wir sind fest entschlossen. Wir werden Jahwes Befehl gehorchen, egal was es kostet.« Die Männer unterhielten sich weiter. Sie hofften, dass Mose bei seinem nächsten Besuch alle Dorfbewohner von der Bedeutung des Sabbats überzeugen könnte. Aber Askar brannte vor Fragen. »Was für Kosten, mein Papa? Wird Jahwe uns nicht befreien? Mose hat doch gesagt, Gott würde Wunder tun.« Er schaute zu Iru hinüber. Auch sein Freund hatte die Augenbrauen vor Sorge zusammengezogen. Er stupste Iru mit den Ellenbogen an. »Frag mal deinen Papa nach den Kosten.« »Frag du doch«, flüsterte Iru zurück. Seine dunklen Augen waren weit aufgerissen. Kaleb hatte das Geflüster bemerkt. »Jungs, wir wollen euch keine Angst machen. Wir vertrauen darauf, dass Jahwe uns Kraft gibt. Er wird uns helfen. Er ist voller Gnade.« »Was bedeutet Gnade?«, fragte Iru. Seine Stimme zitterte. »Gnade heißt, dass Jahwe uns immer unterstützen wird. Seine Gnade ist wie dieser Wagen, der uns jeden Morgen zu den Lehmgruben bringt. Die Straße ist holprig und wir werden durchgeschüttelt. Aber wir sind trotzdem bei unserem Gott geborgen, auch wenn wir Leid durchmachen müssen. Er lässt uns nicht allein. Seine Gnade ist seine Liebe zu uns. Obwohl wir keine besseren Menschen sind als die Ägypter, hat er doch unser Volk ausgewählt. Wir verdienen seine Gnade nicht. Wir gehören ihm, weil er es so will.« »Aber ich will nicht leiden.« Irus Stimme klang alarmiert. »Ich hasse Prügel. Wird Jahwe uns vielleicht vor den Schmerzen beschützen, wenn wir ihm vertrauen und beten?« »Der Weg zu einem Ziel führt manchmal über viel Mühe«, sagte Josua. »Wer den schönen Ausblick vom Berggipfel genießen will, der muss erst den steilen Hang hinaufklettern. Wenn ihr starke Muskeln bekommen wollt, müsst ihr jeden Tag üben und euch kräftigen. Das strengt an. Und wenn ihr schneller werden wollt, dann braucht ihr Training. Und manchmal tut ein solches Training sogar weh, sagte Caleb und Joshua nickte. Caleb fügte hinzu, ihr Jungs müsst eins bedenken, Schmerz ist kein Feind. Schmerz zeigt uns, dass etwas nicht in Ordnung ist. Wenn du einen Splitter in deinen Finger bekommst, müssen wir ihn mit einer Nadel herausziehen, auch wenn es weh tut, nicht wahr? Wir müssen für kurze Zeit größere Schmerzen zulassen, damit wir wieder gesund werden. Wenn dir der Finger nicht wehtun würde, dann bliebe der Splitter drin und würde eitern. Genauso ist es mit einem bösen Gedanken oder einer schlimmen Tat. Wir nennen das Sünde, weil uns das von Gott trennt. Sünde macht krank. Wir müssen uns davon trennen. Und der Schmerz hilft uns, dass wir die Sünde hassen. Der Schmerz steigert unsere Freude auf die Zeit, in der wir ganz bei Gott sind, ergänzte Joshua. Dann trennt uns nichts von ihm, denn das Böse und all ihre schlimmen Folgen sind dann für immer weg. Das hat Jahwe versprochen. Askar atmete tief ein. Der Klang von Vaters warmer Stimme ließ den kalten Knoten der Angst in seinem Bauch schmelzen. Jahwe hat nicht versprochen, dass seine Leute in dieser Welt keine Schmerzen haben. Leid und Schmerz und Krankheit und Tod, das alles kommt durch die Sünde. Die ersten Menschen haben dem Feind Gottes mehr geglaubt als ihrem Schöpfer und waren ungehorsam. Nun fühlt sich Satan als Herrscher der Erde, aber eines Tages wird Satan vernichtet. Dann gibt es keine Sünde mehr und auch keine Schmerzen. Was für Schmerzen könnten über uns kommen, wenn wir am Sabbat nicht arbeiten, fragte Askar. Sein Vater sah seinen Freund an, Caleb. Wir sollten mit ihnen darüber sprechen, oder?
Der Gedanke zum Mitnehmen.
In dieser Episode fällt mir auf, dass eine Familie sich über Geschichten aus der Bibel unterhält. Der Vater und die Mutter erklären ihren Kindern, wie es dazu gekommen ist, dass sie nun als Sklaven in Ägypten sozusagen festsitzen. Und die Kinder sind neugierig und stellen Fragen. Wie sieht es in deinem Zuhause aus? Sitzt ihr mal als Familie zusammen und eure Eltern erzählen euch Geschichten aus der Bibel oder die Geschichte von unseren Vorfahren? Seid ihr da neugierig und stellt Fragen? Denn auch du, liebes Kind, wirst irgendwann erwachsen und sollst deinen Kindern die Geschichten aus der Bibel und von deiner Familie weitergeben können. Gott befiehlt es uns in 5. Mose 4, Vers 9. Da heißt es, hütet euch bloß davor, etwas von dem, was ihr gesehen habt, zu vergessen. Ja, erinnert euch euer Leben lang daran und erzählt es euren Kindern und Enkeln weiter. Da haben wir als Eltern eine große Aufgabe. Und ihr, liebe Kinder, auch, denn ihr dürft neugierig sein und Fragen stellen. Nehmt euch solche Zeiten als Familie. Das wünsche ich euch. Auf Wiederhören.
Verpasse nicht die weitere Folge am kommenden Mittwoch um 19 Uhr auf Radio Zeppe 30.